Ja, wir haben das zweite Kapitel vom Buch Ruth, beziehungsweise werden auch noch die letzten Verse vom ersten Kapitel uns näher ansehen. Also Noomi und Ruth, ihre Schwiegertochter, die nicht bereit war, sich von ihr zu trennen, kommen gemeinsam in Bethlehem an, werden dort von den Frauen der Stadt empfangen. Wie dass man diesen Empfang interpretieren kann, sehen wir gleich noch eine Auslegung zu. Und dann beginnt das zweite Kapitel damit, dass Ruth ihrer Schwiegermutter vorschlägt, dass sie Ähren sammeln geht, wo man sie lässt, um auf die Weise etwas zu essen ins Haus zu bringen. Und es geschieht dann, dass sie auf dem Feld von Boas landet, der zur Familie Elimelechs, des Mannes Naomis, gehört, und er ist auch sehr freundlich zuvorkommend, großzügig zu ihr, dass er ihr sagt, sie soll auch auf jeden Fall auf seinem Feld bleiben, sich an seine Mägde halten, verspricht er auch, dass er dafür sorgt, dass seine jungen Leute sie nicht belästigen. Die Möglichkeit, dass ehrenlesende Frauen belästigt werden, gab es offensichtlich ja. Und ermöglicht ihr auch zu essen und zu trinken, während sie Ähren aufliest. Und als Ruth mit all dem Eingesammelten ziemlich viel zurückkommt und Naomi auch noch erzählt, dass der Mann, auf dessen Feld sie gelesen hat, Boas ist, ist Naomi ganz begeistert. Und sie sagt ja dann den dieser Boas ist einer unserer Löser. Ja, Herr Müller kommt sofort. Ich wollte nur gerade die
Ja.
Zusammenfassung des zweiten Kapitels beenden.
Ja, ich darf ich vielleicht gerade mal was anderes fragen. Sieht man, wenn ich die Hand hebe?
Ja,
Also,
doch,
weil das
sieht
sehe
man
ich
gut.
auf meinem Bild sehe ich das hier nicht. Deshalb staune ich. Ja, ich
Ja,
sehe
ist
es
wahrscheinlich
nur.
dafür gedacht, dass nur die anderen es sehen.
Ja. Ich habe nur eine Frage, das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Ist in diesem Moment, wir sind ja schon in Bethlehem. Ist die Ruth schon, und wenn ja, wann, zum Jahwe-Glauben übergegangen?
Da
Das
bringen
haben
Sie
wir nicht.
natürlich die spätere rabbinische Tradition, die davon ausgeht, dass Ruth formal zum Judentum konvertiert ist. Der biblische Text interessiert sich für diese Frage eigentlich gar nicht. Man kann es festmachen, und dann wäre sie bereits konvertiert an dem Vers in Kapitel 1, wo sie eben zu Naomi sagt, dein Gott ist mein Gott. Das wäre noch
Ja,
vor der Ankunft in
genau, und
Bethlehem.
das überzeugt mich absolut nicht.
Ist ihr gutes Recht. Wie gesagt, es ist ja auch weit hergeholt.
Ist
Nach dem
das,
Buch Ruth gibt es keine Konversion überhaupt.
gibt es die überhaupt? Das ist die
Nein,
Frage.
man hat später eben aus dem Gespräch zwischen Naomi und Ruth, dass Naomi dreimal Ruth ablehnt und erst dann sie mitgehen lässt, abgeleitet, dass man sich so in dem formellen Prozess der Konversion verhalten soll, die potenziellen Konvertiten nicht sofort aufnehmen soll, und auch andere Vorschriften daran geknüpft. Aber das ist eine spätere Tradition, für die das schon normal war, dass Leute konvertieren. Und dann kommt eben das Buch Ruth als Hilfe, wo man es sozusagen festmachen kann.
Ist das
Aber
für den Verlauf der Geschichte überhaupt wichtig oder ist das so ein Epitheton?
für den biblischen Text ist es nicht wichtig, würde ich sagen. Da bleibt Ruth eigentlich die Moabiterin, und vielleicht ist sogar die Pointe, können wir uns im Laufe der Lektüre auch noch überlegen, dass sie eben, obwohl sie Moabiterin ist, Boas heiraten kann und die Urgroßmutter Davids werden kann. Das,
Okay, dann will ich nicht weiter darauf eingehen, ja.
gut.
Dann ist es vielleicht gar nicht so relevant, ja.
Nein, es ist wie gesagt eine spätere Interpretation, aber mir ist auch nicht aufgefallen, dass es jetzt große Diskussionen auch in den traditionellen Auslegungen gibt, wann denn genau Ruth konvertiert ist. Also man geht natürlich davon aus, dass das auf jeden Fall passiert ist, bevor Boas sie heiratet, aber Ich habe nicht gesehen, dass man wirklich so genau den Punkt sucht, wann das denn nun passiert ist.
Okay, danke.
Cor.
Dann habe ich doch noch eine Frage dabei. Wie ist es denn doch gekommen, dass die in der Geschlechtsliste von Matthäus gekommen sind? Weil das waren doch Juden, die das Evangelium auch geschrieben haben. Also gut, aber die Frage ist vielleicht nicht
Das
beantwortbar.
wir hatten uns ja mit der Genealogie von Matthäus
Genial.
in den Sitzungen vor Weihnachten befasst. Und da haben wir ja gesehen, dass also Ruth und ja auch Rahab,
Aha.
die Prostituierte von Jericho, die erwähnt werden und mit aller Wahrscheinlichkeit auch Tamar, die Schwiegertochter Judas, dass drei der vier Frauen, die in der Chronologie, in der Genealogie erwähnt werden, nicht Jüdinnen waren. Und bei Bathsheba weiß man es nicht. Manche nehmen an, dass vielleicht auch sie keine Jüdin war. Und das ist genau das, was Matthäus sagen will, dass in dem jüdischen Stammbaum Jesu diese nicht jüdischen Frauen sind. Das ist eigentlich schon der Anfang, um nachher auch, was bei Matthäus ja besonders wichtig ist, dann die Öffnung des Evangeliums in die heidnische Welt zu zeigen, eigentlich den Grund dafür schon in der Genealogie zu legen. Aber wir werden sehen, wie diese Tendenz von Matthäus eigentlich schon im Buch Ruth selber angelegt ist. Dass es auch hier schon darum geht, zu sagen, ja, eine Moabiterin kann
Ja,
aufgenommen werden und sie kann dazugehören.
okay. Gut, ja, das eigentlich wusste ich schon. Danke.
Ja, bevor wir uns noch eigentlich die Kommunikation zwischen den wichtigen Gestalten in Kapitel 2 ansehen, wollte ich noch ein bisschen Hintergrund geben, wie es überhaupt dazu kommt, dass Ruth auf die Idee kommt, Ähren aufzulesen. Das ist nämlich das Gebot, das in der Tora vorkommt, dass man den Armen Ähren überlassen muss. Denn die meisten Menschen, die arm waren, waren in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft natürlich deswegen arm, weil sie keine eigenen Felder hatten und von daher nicht von Haus aus die Möglichkeit hatten, sich zu ernähren. Da heißt es in Levitikus 19, 9 bis 10, und wenn ihr die Ernte eures Landes aberntet, ernte die Ecke deines Feldes nicht vollständig ab. Und die Nachlese deiner Ernte lese nicht auf. Deinen Weinberg lese nicht bis zum letzten und die abgefallenen Trauben deines Weinbergs lese nicht auf. Dem Armen und dem Fremden überlasse sie. Ich bin der Ewige, dein Gott. Und in Levitikus 23, 22 wird das Gebot nochmal fast wörtlich so wiederholt. In Deuteronomium 24, 19 kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld geerntet hast und eine Garbe auf dem Feld vergessen hast, kehre nicht zurück, sie zu nehmen. Dem Fremden, der Waise und der Witwe sei sie, damit dich der Ewige, dein Gott, bei allem Tun deiner Hände segne. Da meine ich hier den Unterschied. Bei Levitikus geht es um das Auflesen von Ähren während der Ernte, Ähren, die abfallen beim bei der Tätigkeit des Erntens, und in Deuteronomium gibt es um eine Garbe, die nach Abschluss der Ernte vergessen worden ist, dass man sie nicht holt, sondern sie den Armen überlässt. Und in Deuteronomium haben wir die klassische Dreiheit derer, die das Recht haben, auf diese Weise zu ernten, nämlich der Fremde, die Waise und die Witwe. Und natürlich zwei der Dinge würden auf Ruth zutreffen, Fremde und Witwe. Und in der Mishna gibt es dann, das ist der Traktat PA. PA ist das hebräische Wort für die Ecke des Feldes, da kommt der Name des Traktats her. Da wird genau erklärt, was eben die Bedingungen sind, wie viel aufgelesen werden darf, wann es aufgelesen werden darf und eben die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass eine Garbe als vergessen gilt. Und wie wir jetzt gleich bei dem Kommentar von Yael Siegler sehen werden, orthodoxe Ausleger, Auslegerinnen gehen normalerweise davon aus, dass wir de facto die Anweisungen der Mischna, die ja erst um 215 redigiert worden ist, so voraussetzen können, als würden die für das Buch Ruth gelten. Das ist eine nicht ganz unproblematische Annahme natürlich. Denn natürlich ist zwischen den relativ einfachen Anweisungen in Levitikus und Deuteronomium und den Details der Mishna ist natürlich eine Entwicklung geschehen. Und vielleicht mag das auch dann manche Diskrepanzen, die man dann findet zwischen dem, was die Mishna sagt, und dem, was Ruth tut, mögen dann vielleicht auch gar nicht relevant sein, wenn man vielleicht auch sagen könnte, der Brauch, dem Ruth folgt, ist ein Brauch, der älter als die Mishna ist, als man Dinge vielleicht noch nicht so genau geregelt hat. Wie dem auch sei, Yael Ziegler fasst also zunächst mal zusammen, wie dieses Gebot aussieht. Also sie schreibt, das Gebot, den Armen Ehren zu überlassen, legt die Pflicht des Erntenden den Armen die Ähren, die ihm beim Einsammeln der Ernte auf dem Feld aus der Hand oder der Sichel fallen. Das ist schon die Spezifizierung, wie man es genau erklärt, auf welche Weise die Ähren fallen, zu überlassen fest. Garben, das heißt die zusammengebundenen Ähren, dürfen nur aufgelesen werden, wenn sie auf dem Feld vergessen wurden. Und das ist jetzt auch eben die Präzisierung der Mishna zu sagen, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Ernte zur Tenne gebracht wurde. Und damit haben wir jetzt ein Problem, weil Ruth möglicherweise sich nicht an die Gebote hält. Und zwar kommt das durch die Worte des Aufsehers, als Boas zum Feld kommt und fragt, wer Ruth ist. Und der Aufseher eben davon berichtet, dass sie mit dem Auflesen beschäftigt ist. Und ihr schreibt also Yael Ziegler, das Zitat der Worte Ruth, das der Aufseher wiedergibt, und sie sagte, möge ich doch auflesen und die Garben hinter den Erntenden einsammeln, ist vielleicht nicht ganz exakt. Denn sozusagen es entspricht nicht dem, was ihr erlaubt ist nach den Anweisungen der Mishna. Denn Garben dürfen ja nicht hinter den Erntenden, sondern erst wenn die Ernte schon weggebracht worden ist, eingesammelt werden. Während des Erntens darf man nur Ähren auflesen. Und ihre Vermutung ist eben, dass er vielleicht Ruth nicht exakt zitiert. Denn in Vers 2 sagt Ruth, als sie mit Naomi spricht, dass sie beabsichtigt, hinauszugehen und Ähren, also nicht Garben, zu lesen. Möge ich doch auf das Feld gehen und in den Ähren lesen, wie es nach dem Gebot, den Armen Ähren zu überlassen, üblich ist. Der Aufseher ändert in seinen Worten die Absicht Ruths etwas ab. Aus seinen Worten ergibt sich, dass sie sagt, es sei ihre Absicht, Garben, nicht Ähren, aufzulesen und einzusammeln. Es scheint, dass er mit dieser Beschreibung Ruths als begehrlich und fordernd, was ihr nach der Halacha nicht zusteht, Boas Zorn erregen will. Wie kann diese fremde Moabiterin es wagen, mit solch frechen Absichten ein Feld in Bethlehem zu betreten? Dass Boas das anders sieht, sieht man dann ja im weiteren Verlauf. Herr Müller.
Mir fällt hier auf, ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist, dass die Ruth auf die Idee kommt, Ähren sammeln zu gehen, dass nicht Naomi sie schickt. Das heißt also, woher kennt Ruth diesen Brauch?
Also die Frage, warum Naomi selber nicht die Initiative ergreift, da befasst sich Yael Ziegler gleich in dem Text, den wir lesen, mit. Sie geht allerdings nicht auf die Frage ein, woher kennt Ruth diesen Brauch? Da müsste man vielleicht ja annehmen, dass Naomi ihr das gesagt hat oder ob das auch in Moab üblich war. Da haben wir eine gewisse Lücke, muss man sagen. Und lässt sich wahrscheinlich eigentlich nur dadurch erklären, dass Nomi es ihr ja gesagt hat.
Okay, danke.
Ja, Herr Schobes.
Ich habe hier die Luther-Übersetzung und die ist anders, als hier zitiert wird. Da sagt sie nämlich zu, der Knecht sagt, sie habe gefragt, ob sie hinter den Garben hergehen könnte, um die Ähren aufzulesen. Ich kann das
Ja,
vorlesen, wenn ich soll.
gerne. Ja, bitte, lesen Sie es vor.
Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben, den Schnittern nach und ist gekommen und da geblieben vom Morgen an bis jetzt und ist nicht einmal kurz heimgegangen. Vers 7.
Also da scheint mir, dass Luther ein nach übersetzt hat, das so eindeutig nicht im Text steht. Also dass sie hinter den Schnittern geht, das ist eindeutig das Wort nach oder hinter. Aber hinter den Ähren, das ist das Hebräisch, die hebräische Präposition be, die in ihrer Grundbedeutung in bedeutet. Also ich möchte sammeln in den Garben. Je nach Kontext kann diese Präposition eine andere Bedeutung annehmen. Aber wenn man das jetzt sozusagen mit hinter, das ist auf jeden Fall eine interpretierende Übersetzung, wenn man es so. Ich meine, es mag sein, dass Luther, der vermutlich von Landwirtschaft mehr Ahnung hat als wir alle hier, dass er sich das so vorgestellt hat, wie es aussehen könnte. Aber eindeutig nach den Garben steht so nicht im hebräischen Text.
Es steht aber Acharei.
Ja, Acharei HaKotzrim, nach den Schnittern. Das zweite, Schnittern, ja. Nach hinter steht im Text. Aber vorher ja. Heißt es Ba-Omerim, ja. Bei dem Omer in den Garben.
Ja.
Ja. Was auch zeigt, es gibt ja eigentlich keine Übersetzung, die nicht interpretierend ist. Und dann versucht halt auch jeweils in einer anderen Sprache die passenden Präpositionen zu finden. Brigitte, du bist noch stumm geschaltet.
Oh, sorry. Ist es denn überhaupt so verwunderlich, dass die Ruth dieses Gebot kennt, wenn sie ja immerhin mindestens 10 Jahre mit einem israelitischen Mann verheiratet war? Dann wird sie doch vielleicht das ein oder andere davon mitgekriegt haben.
Möglich ist das natürlich. Andererseits war natürlich, solange sie in Moab waren, diese Form der Gebote nicht relevant. Also das war nichts, was man praktisch anwenden konnte. Weil so. Die Moabiter natürlich nicht verpflichtet sind, die solches Lesen zu ermöglichen. Und einfach so kann man wahrscheinlich vermuten, dass wenn sie etwas von der Tora mitbekommen, hat sie wahrscheinlich hauptsächlich Dinge, die auch praktisch angewendet wurden in ihrem Leben mitbekommen. Aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Das
wäre jetzt meine ganz praktische lebensweltliche Connection, ja. Die ich da herstellen würde.
Ist durchaus ja, aber möglich. Wir tun doch immer so, Tamar, als wären die Moabiter irgendwie so ein Hottentottenfeld. Stamm, das ganz am Ende der Welt wohnt. Es sind doch Verwandte.
Ja, wie ich vorhin auch sagte, wir können nicht ausschließen, dass es in Moab vielleicht einen ähnlichen Brauch gegeben hat. Ich meine, die Moabiter haben zwar eine schlechte Reputation, dass sie gerade offensichtlich wohltätig nicht sind, weil es ja eben heißt, sie haben die Israeliten nicht mit Brot und Wasser empfangen, als sie auf dem Durchzug in ihr verheißenes Land waren. Und dann könnte man vielleicht sagen, wahrscheinlich haben die solche Gebote sicher nicht gehabt. Aber andererseits, also meines Wissens hat man keinen Gesetzeskodex aus Moab gefunden. Aus anderen Nachbarländern hat man ja Kodizes inzwischen gefunden. Und da sind natürlich viele Parallelen zur Tora. Also von daher können wir nicht grundsätzlich ausschließen, dass die Moabiter nicht vielleicht ähnliche Vorstellungen haben. Auch das ist möglich. Anita.
Ja, ich wollte noch mal auf das literarische Moment zurückkommen. Also, dass es einerseits darum geht, dass man den Moabitern ja unterstellt, dass sie, ich sag mal, geizig waren und Brot und Wasser eben nicht gereicht, sondern verweigert haben. Dabei war es möglich, dass diese Familie der Naomi dort untergekommen ist, war ja auch die Problematik, warum gehen die nicht nach Ägypten? Es geht ja eigentlich um eine Gegengeschichte, die auch gerade bewusst mit der Frage von Brot, das Brot, das ausgegangen ist, dann kommt die Naomi nach Hause und ist die Bittere. Also es werden ja immer die Motive im Grunde genommen gedreht und dass die Ruth dann diejenige ist, die auch wieder sich um das Brot kümmert sozusagen, um den Broterwerb und um das Ehrenlesen und selber die Initiative ergreift, wie sie vorher auch diejenige ist, die mit der Schwiegermutter mitgeht, um für sie zu sorgen und sich nicht zurückweisen lässt. Also ich meine, das ist in der Spur dieser literarischen Motive auch drin. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, also dieses Pragmatische zu fragen, wer kennt denn jetzt hier welches Gesetz, dass das in der Auslegung auch mit einer Rolle spielt. Aber ich habe es eher als, also einfach als literarischen Kniff im Grunde genommen und als Motiv auch gesehen.
Es ist sicher ein durchgehendes literarisches Motiv, das natürlich ganz wichtig ist, dass gerade Ruth eben nicht die Moabiterin ist, so wie sie sein sollte. Und dennoch kann man natürlich sagen, man um dieser literarische Kniff benutzt durchaus existierende Gebote. Denn also wir können wahrscheinlich schon voraussetzen, dass in irgendeiner Form, so wie wir es in Leviticus und Deuteronomium lesen, dass es diese Gebote ja schon gegeben hat. Nicht in den Details, wie es nachher in der Mishnah ist, lässt sich zumindest nicht beweisen. Aber dass es solche sozialen Gebote schon zu dieser Zeit, wann auch immer genau das Buch Rut abgefasst worden ist, gegeben hat, kann man wahrscheinlich ja annehmen. Ja, also das wäre so ein bisschen sozusagen auch der halachische Hintergrund dafür. Und ansonsten habe ich Texte ausgewählt, die eben wirklich genau die Frage betreffen, wie weit wird Ruth angenommen oder nicht angenommen, wie verhalten sich die Menschen um sie herum dazu. Und das tritt zum ersten Mal auf im Verhalten der Frauen von Bethlehem, wo es eigentlich sehr gegensätzlich ist zu dem Verhalten von Boas, das sich gleich zeigt. Der erste Dialog der Frauen der Stadt mit Naomi nach vielen Jahren beginnt mit der Frage nach ihrer Identität. Ist dies Naomi? Die Hauptaufgabe dieser Frage, der ersten von vielen ähnlichen im Buch Ruth, ist nicht die Bestätigung der tatsächlichen Identität Naomis, denn sie wenden sich Naomi mit ihrem Namen zu, sondern Ausdruck des Entsetzens der Frauen. Aber dennoch bleibt bei der Frage, ist dies Naomi, eine Schwierigkeit und auch hinsichtlich des Verhaltens der Frauen, die sie fragen. Das Lesen der Frage im Text ermöglicht uns nicht zu wissen, in welchem Ton sie gestellt wurde. Bringt sie Entsetzen zum Ausdruck, Schadenfreude, Spott, Erregung, Schrecken, Neugierde, Besorgnis, Sympathie, Zorn oder irgendeine Verflechtung von all dem. Auch das Verb Vatehom, das den Empfang in der Stadt beschreibt, ist unklar. Die lautmalerische Wurzel Hom kann großen Lärm zum Ausdruck bringen. Verwirrung oder Geräusche, der Lärm kann Mitleid zum Ausdruck bringen, Angst oder Erregung. In vielen der hier angeführten Verse ist das Wort nicht eindeutig. Wir können daher nicht mit Sicherheit wissen, welche Stimmung unter den Massen, die kamen, um Ruth und Naomi in Empfang zu nehmen, herrschte. Wenn wir Naomis Antwort, mit der sie sich verteidigt, prüfen, nennt mich nicht Naomi, nämlich angenehme, nennt mich Mara, bittere, denn Shaddai hat mir sehr viel Bitteres gebracht. Voll ging ich und leer hat mich der Ewige zurückgeführt. Können wir vielleicht folgern, dass die Frauen der Stadt ihr gegenüber Feindseligkeit zeigen? Wenn Naomi erklärt, dass sie elend ist und eine Strafe bekommen hat, scheint es, dass sie versucht, das feindliche Verhalten zurückzudrängen, indem sie sagt, dass sie bereits eine angebrachte Strafe für die Dinge, die den Zorn der Frauen erregt hatten, bekommen hat. Darüber hinaus überrascht es zu sehen, dass niemand auf Naomis bittere und herzzerreißende Worte reagiert. Es scheint, dass sie nach dem schmerzerfüllten Monolog, den sie hält, ihren Weg schwerfällig fortsetzt und die Leute der Stadt ihr wortlos nachblicken. De facto überlassen die Leute von Bethlehem Naomi ihrem Schicksal. Sie empfangen sie nicht mit Kuchen, Nahrung oder einem Angebot zu helfen, trotz der Tatsache, dass sie ohne Mann und Söhne kommt, keine gesäten Felder und daher auch keine Möglichkeit, sich selbst zu ernähren hat. Kein weiteres Wort wird zwischen Naomi und ihren ehemaligen Nachbarn gewechselt, bis Boas Ruth öffentlich heiratet und die Wiederaufnahme Naomis ermöglicht. Bei dem Versuch aufzudecken, was hinter der rätselhaften Frage der Frauen der Stadt steht, erklärt der Midrasch, dass die Frauen Bethlehems entsetzt und vielleicht auch etwas schadenfroh sind angesichts des enormen Verlustes, den Naomi erlitten hat. So heißt es im Midrasch Ruth Rabba, und sie sagten, ist dies Naomi, die, deren Taten schön und angenehm, eben Naim, die Wurzel von Naomi, sind, früher ging sie in ihrer Sänfte und jetzt geht sie barfuß. Früher war sie in Kleider aus kostbarer Wolle gekleidet und jetzt ist sie in Lumpen gekleidet. Früher war ihr Gesicht rötlich von der Kraft des Essens und Trinkens und jetzt ist ihr Gesicht grünlich vor Hunger. Ein anderer Midrasch sieht in dieser Frage eine Aussage über die gerechte Strafe, die Naomi erhielt. Und sie sagten, ist dies Naomi? Was bedeutet, ist dies Naomi? Rabbi Yitzchak sagte, sie sagten, habt ihr Naomi gesehen, die aus dem Land Israel ins Ausland gegangen ist, was ihr geschehen ist? Diese beiden Midrashim gehen auf den kühlen Empfang, der Naomi zuteil wurde, ein und finden in den Worten der Frauen einen Ton von Missgunst. Nach diesen Midrashim war in Bethlehem ein gewisser Zorn über die Familie, die die Stadt in der Zeit der Hungersnot verlassen hatte, geblieben. Ja, soweit die Frauen von Bethlehem, und es geht jetzt als Gegenpol dazu eben die Szene, wo Boas auf sein Feld kommt, wo seine Leute ernten und er sich nach Ruth erkundigt. Boas Frage, wem ist dieses Mädchen, ist die erste von drei ausdrücklichen Fragen im Buch, die die Identität Ruths betreffen. Fragen nach der Identität sind eines der Hauptmotive im ganzen Buch. Diese spezifische Frage von Boas zieht zwei voneinander getrennte Fragen nach sich. Erstens, auf wen bezieht sich der Ausdruck der Zugehörigkeit in Boas Frage? Wem ist dieses Mädchen? Ist dies eine Frage zur Identität Ruth selbst oder nach ihren Bekannten? Zweitens ist es merkwürdig, dass Boas überhaupt auf Ruth aufmerksam geworden ist. Sind auf dem Feld nicht viele, die ernten? Prüfen wir diese Fragen, um Boas besser zu verstehen. Seine Persönlichkeit, seine Beweggründe und die Beziehung, die sich zwischen ihm und Ruth entwickelt. Nach dem Targum, also der aramäischen Übersetzung des Buches Ruth, fragt Boas, zu welchem Volk Ruth gehört. Und daraus folgt, dass Ruths Fremdsein augenfällig ist. Damit lässt sich auch erklären, warum er überhaupt auf sie aufmerksam geworden ist. Möglicherweise waren unter den Erntenden nicht viele Fremde. Dieser Ansatz geht gut mit der Antwort des Jungen, der die Aufsicht über die Erntenden hat, überein, der als allererstes erwidert, dass Ruth Moabiterin ist. Ein moabitisches Mädchen ist sie, die mit Naomi von den Feldern Moabs zurückgekehrt ist. Ibn Ezra befasst sich mit diesen beiden Fragen und wie gewöhnlich wählt er praktische Erklärungen. Wem ist dieses Mädchen? Er dachte, dass sie verheiratet ist. Vielleicht fragte er den Jungen, wenn er sah, dass ihre Kleidung wie die Kleidung ihres Landes war. Auch das Aussehen der Menschen ändert sich mit dem Klima. Ibn Ezra meint, dass das Fragewort wem lehrt, dass Boas nach ihren persönlichen Bindungen fragt. Wem gehört sie? Wenn sie einen Mann hat, warum ist sie gezwungen, Ähren zu lesen wie einer der Armen? Die Frage weist darauf hin, dass Boas den Gründen für die Vernachlässigung Ruths nachforschen möchte. Ibn Ezra bietet also eine einfache Erklärung für die Frage, warum Boas auf Ruth aufmerksam wird. Ruth sieht anders aus, entweder weil sie wie eine Fremde gekleidet ist oder weil sie wie eine Fremde aussieht. Rashi verzichtet auf diese einfache Erklärung und leitet einen Gedanken aus einem Midrasch ab, der lehrt, dass es gerade Ruths Verhalten war, das Boas Aufmerksamkeit erregte. Wem ist dieses Mädchen? Und war es etwa Boas Art, nach Frauen zu fragen? Sondern er sah in ihr Aspekte von Anstand und Weisheit. Sie las zwei Ähren auf und nicht drei. Da stehen die Anweisungen der Mishnah hinter, wie viel erlaubt ist, auf einmal zu lesen. Sie las stehende Ähren im Stehen auf und liegende im Sitzen, um sich nicht zu bücken oder die Gefahr bestünde, dass irgendetwas von ihren Beinen oder vielleicht noch mehr sichtbar werden würde. Im Schrifttext gibt es keinerlei Hinweis auf diesen Ansatz des Midrasch. Aber der Gedanke, der in ihm erscheint, lenkt die Aufmerksamkeit sowohl auf Ruths außergewöhnliche persönliche Eigenschaften als auch auf Boas Empfindsamkeit, dass er in der Lage ist, diese Eigenschaften wahrzunehmen und sie in positivem Licht zu sehen. Interessanterweise ignorieren unsere Weisen seligen Angedenkens völlig die offensichtliche Möglichkeit, dass Boas ein romantisches Interesse an Ruth hat. Der Grund dafür kann sein, dass es in den Begegnungen und Gesprächen zwischen ihnen im Verlauf dieses Abschnitts keinerlei Anspielung auf Romantik gibt. Darüber hinaus zeigt sich am Ende der Erntezeit, dass Boas sich nicht wieder an Ruth gewandt hat. Und Ruth kehrt zu Naomi zurück, ohne dass sich irgendein weiteres Interesse von Seiten Boas zeigt. De facto scheint mir, dass sich der Schrifttext bewusst und konsequent jeder Anspielung auf eine romantische Verwicklung zwischen Ruth und Boas enthält. Auf diesen Punkt werden wir bei unserer Erörterung zu Kapitel 3 zurückkommen. Herr Schobes, Ihr Mikrofon ist ein. Ja, okay. Ich möchte eine Lektüre vorschlagen, die die Fragen, die hier aufgeworfen wurden, löst und gleichzeitig eng am Schrifttext bleibt. Als die Leute von Bethlehem sich am Ende des ersten Kapitels um Naomi sammeln und die Frauen ausrufen, ist dies Naomi, verbirgt das Interesse, das sie an Naomi zeigen, ihr Desinteresse an Ruth. Vielleicht ist es sogar übertrieben zu sagen, dass Ruth mit Ignorieren begegnet wird. Es ist nicht klar, ob ihre Anwesenheit genug Interesse weckt, um Ignorieren zu erzeugen. Ruth zählt nicht und ist wie überhaupt nicht vorhanden. Boas Frage ist genau die Frage, die wir erwartet hätten, aus dem Mund der Leute der Stadt nach ihrer Frage, ist dies Naomi zu hören? Wem ist dieses Mädchen? Boas Frage hallt stark wider, gerade angesichts des Ignorierens der Leute der Stadt. Er wird also als heilender Faktor gegenüber dem groben Ignorieren des anderen, der fremden Moabiterin, durch die Leute der Stadt dargestellt. Er beeilt sich, Ruth wahrzunehmen und zeigt aktive Sorge für ihr Wohlergehen. Ein Hinweis auf Boas herausragende Führungsqualität ist die Art und Weise, wie sein Verhalten im weiteren Verlauf die Leute der Stadt beeinflusst. Ihre Segenswünsche am Ende des Buches, in denen eine ausdrückliche Anerkennung dieses Mädchens liegt, lässt Boas Frage, wem ist dieses Mädchen, widerhallen. Möge dein Haus sein wie das Haus des Peretz, den Tamar Juda gebar, aus dem Samen, den der Ewige dir von diesem Mädchen geben wird. Ja, soweit die Gegenüberstellung der Frauen von Bethlehem und Boas in ihrem Verhalten Naomi bzw. Ruth gegenüber. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, zunächst mal zu dem Interesse oder Desinteresse, was die Frauen zeigen, als Naomi mit Ruth da eintrifft. Wir müssen hier zurückgehen auf den Auszug aus Bethlehem. Wir hatten ja am letzten Dienstag den Passus gelesen, dass also eine Meinung war, dass also Boas das Dorf Bethlehem oder die Stadt Bethlehem verraten hat,
Elimelech
weil
meinen Sie denn nicht Boas? Elimelech, der Mann Naomis.
Abimelech, weil er ja als führende Persönlichkeit im Dorf bei der Hungersnot geflohen ist. Er hat also seine Aufgabe, seine Funktion als Anführer des Dorfes hat er wirklich verraten, weil er hat ja seinen Reichtum mitgenommen. Und sein Reichtum kann ja nur bestanden haben in irgendwelchen, ich sag mal, Preziosen, aber hauptsächlich doch in Korn, Samen und Vieh. weil er hatte ja im Moab, hatte er ja kein Land. Das heißt also, er hatte sich wirklich nur durchgeschlagen durch wahrscheinlich den Verkauf seines Besitzes, den er mitgebracht hat. Und das haben die Frauen ja nicht vergessen. Weil ein anderer Midrasch erzählt natürlich, dass Abimelech, dass das drei Brüder waren. Und dass von diesen drei Brüdern nur Abimelech geflohen ist, aber die anderen beiden sind geblieben. Und davon war ja einer Boas. Ja, der dritte hieß Toff, aber das ist so ein bisschen umstritten, ja.
Ja, dieser Midrasch, den Sie gerade erwähnen, da geht es natürlich auch darum zu erklären, wie weit Elimelech und Boas miteinander verwandt waren.
Ja,
Das
ja.
Problem soll damit auch gleich gelöst
Genau.
werden. Und natürlich ist offensichtlich, hat Boas das Land nie verlassen, oder zumindest ist das anzunehmen. Ja, wir hatten ja schon beim letzten Mal einige Überlegungen gehört, wie die Midraschim darauf kommen, dass Elimelech eine wichtige Person war und offensichtlich nicht gut gehandelt hat, dass er Bethlehem verlassen hat. Und vielleicht finden wir wirklich jetzt in der Reaktion der Frauen von Bethlehem auf Noomi und Ruth im Nachhinein sozusagen zumindest einen wirklichen Anhaltspunkt im Text, dass irgendwas nicht in Ordnung war mit dem Weggehen der Familie. Das lässt sich sicher so sehen, ja. Cool.
Ja, und dann geht es um die Gefühle von den Frauen, weil haben sie das dann eigentlich als eine Strafe gesehen, dass sie jetzt Witwe ist und Ruth auch und dass sie ihr Söhne nicht mehr hat, Naomi. Also ihr spielen Gefühle eine große Rolle dann, oder?
Das ist eben unsere Schwierigkeit, wie es auch gerade im Text hieß. Uns ist zwar zitiert, was die Frauen sagen, aber nicht in welchem Tonfall sie es sagen. Und das kann eigentlich von mitleidig bis neugierig über etwas schadenfroh und rachsüchtig so ziemlich alles sein. Und zumindest ein großer Teil der Midraschim, wie auch die beiden, die wir ja hier zitiert hatten, gehen wohl schon davon aus, dass das Verhalten, die Gefühle der Frauen Naomi und Ruth gegenüber eher nicht so sympathisch sind. Und wenn wir auch nicht wissen können, in welchem Tonfall sie gesprochen haben, was wohl ja schon Tatsache zu sein scheint, was Jael Ziegler auch erwähnt hat, dass offensichtlich nach diesem Empfang sich ja keiner weiter um Naomi und Ruth kümmert und sie alleine
Genau.
dastehen. Und
Genau.
das würde ja eigentlich eine gerne Nomi wieder aufnehmende Gesellschaft nicht tun, sondern man würde sich erstmal beeilen, ihr Nahrung ins Haus zu bringen und zu fragen, wie man ihr sonst noch helfen kann. Und offensichtlich ist das nicht geschehen. Also von daher können wir wohl schon schließen, dass die Frauen von Bethlehem Nomi nicht besonders freundlich begegnen.
Ja, ich frage das, weil ich habe doch mal, also auf das aus dem Hebräisch ist das nicht zu holen. Also ich habe mich mal mit Texten beschäftigt und dann sehr tief und dann habe ich gedacht, ja, die Spannung, die da drin ist, die spüre ich in den Texten, wenn ich mich da so tief darin vertiefe. Also das ist hier nicht der Fall.
Ja, ich glaube schon, letztlich kommt so eine Spannung, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, kommt Spannung, glaube ich.
Ja.
Anita? Anita, du hattest dich gemeldet, aber bist jetzt gerade verschwunden.
Ja, und stumm gestaltet vor allem.
Anita, du hattest dich gemeldet?
Ja, noch ganz kurz. Also mir ist einfach aufgefallen, es heißt ja zum einen, dass die ganze Stadt in Aufregung oder in Bewegung, wie auch immer, geriet, aber dann die Frauen was sagen. Und ich habe mich gefragt, also es gibt ja Frauen, die was sagen und Männer, die was sagen. Und wir haben ja vorher im ersten Kapitel das Gespräch zwischen Noomi und den Schwiegertöchtern. Und im Grunde genommen sind ja beide moabitische Frauen solidarisch mit Naomi und wollen sie begleiten. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt, sag mal, das Gegenbild der Frauen von Bethlehem, die unsolidarisch sind. Also ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es jetzt hier die Frauen sind, sozusagen so ein Gegenbild. Sonst könnte es, man könnte sagen, sonst sagen ja vielleicht auch die Männer was, wie auch immer. So ist ja nicht automatisch so, dass sie, die Frauen haben ja in dem Sinne jetzt auch nicht, ich sag mal, eine Erlösungsmöglichkeit rein juridisch sozusagen. Die könnten vielleicht ihr was zustecken oder was auch immer, aber im Grunde genommen haben die Möglichkeit der Heirat und so weiter und des Aufgenommenwerdens der Witwe, das geht ja hier ausschließlich im Grunde genommen von dem Löser aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher denke ich, geht es ja schon darum, hier einfach nochmal zu betonen, dass es eine Rolle spielt, wer wann wie spricht. So, und dass das kein Zufall ist, dass es die Frauen sind, entgegengesetzt zu den Moabiterinnen. Es geht darum.
Das ist sehr gut möglich, dass hier auch wieder hier diese Gegenüberstellung da sein soll. Weil man kann sich wahrscheinlich schon vorstellen, dass es üblicher war, dass Frauen mit Frauen gesprochen haben, als dass Männer mit Frauen gesprochen haben. Also dass da in der damaligen Gesellschaft, wenn zwei Frauen in ein Dorf reinkommen, dass die Männer sie sofort ansprechen, hätte sich wahrscheinlich auch nicht gehört. Aber es ist eben ansonsten so selten wirklich, dass man hier von Nachbarinnen und den anderen biblischen Texten was hört, dass da sehr gut wirklich so eine Absicht hinterstecken kann. Und
Außerdem
die
ist
Frauen
hier
hätten
ja auch,
natürlich, ja.
Entschuldigung, außerdem ist hier ja auch von Geschrei und Lärm die Rede, wenn ein Neuer da ins Dorf kommt, was nicht so sehr Männersache ist.
Das mag auch sein, ja. Es gibt übrigens auch einen Midrasch, der offensichtlich sagen will, dass vielleicht gar nicht wegen Ruth und Naomi sich alle die Leute versammelt haben, sondern es heißt, es wurde gerade Boas Frau begraben und alle waren sozusagen bei dem Beerdigungszug dabei. Wir hören natürlich vorher nie nirgendwo, dass Boas Witwer war, aber auch da vielleicht so die Erklärung, dass es eigentlich merkwürdig ist, dass ein Mann, der ja offensichtlich schon lange in heiratsfähigem Alter ist, nicht verheiratet ist, kann man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und erklären, dass gerade sozusagen zum passenden Zeitpunkt Boas Frau gestorben ist und man auf die Weise die Versammlung am Rand der Stadt erklären kann, ohne sagen zu müssen, dass sich alle wegen Ruth und Naomi versammeln. Das ist auch noch mal ein Vorschlag, der hier kommt.
Dazu sagt natürlich die Legende, dass also Boas 30 Söhne und 30 Töchter hatte, die auch alle gestorben waren. Da muss also ein Massensterben geherrscht haben.
Das ist dann schon etwas brutal, würde ich sagen,
Ja.
wenn das Massensterben nötig ist, um die Heirat zwischen Boas und Ruth möglich zu machen.
Genau.
Herr Schobes.
Hier sind zwei Frauen ohne Familie, ohne gesicherte Existenz in die Stadt gekommen und die Frauen, die dort alle versammelt sind, sind mit Sicherheit in einer jeweils in Familien und haben offensichtlich überhaupt nicht die Chance gehabt, innerlich sich in die an beiden ankommenden Frauen hineinzudenken, die ja fast rechtlos sind.
Auch das ist eine Möglichkeit. Und dann hätten wir vielleicht auch wieder, dass sie sich eigentlich gerade wie Moabiterinnen verhalten, anstatt zu sagen, da kommen zwei hungrige Frauen, die gerade auch einen langen Weg hinter sich haben und wir bringen denen gleich mal was zu essen und zu trinken. Passiert das eben gerade nicht. Und ja, es scheint eine gewisse wirklich ja, fehlende Empathie und vielleicht auch Vorstellungsfähigkeit, wie es den beiden geht, da zu sein. Ja, also auf diese Weise sieht man also, dass Boas Verhalten eigentlich sehr anders ist, viel empathischer, interessierter. Ähnlich kann man einen Gegensatz auch sehen, wie sich Naomi gegenüber Ruth verhält und wie Boas das tut. Und eben, also das geht auf die Szene, wo Ruth zu Naomi sagt, dass sie Ähren lesen will. Und dann nachher Boas, der Ruth erlaubt, eigentlich noch viel mehr zu lesen, als offensichtlich üblich war. Das Kapitel beginnt mit einem kurzen Gespräch Ruths mit Naomi, dem ersten, seit Naomi aufhörte, zu Ruth zu sprechen. Ruths Worte an Naomi kann man als Bitte um Erlaubnis oder als entschlossene Äußerung ihrer Absichten lesen. Möge ich doch auf das Feld gehen und in den Ähren lesen. Das Wörtchen na, das hinter dem eröffnenden Wort ich werde gehen steht, wird normalerweise mit Bitte oder mit deiner Erlaubnis übersetzt. Dies ist eine ehrerbietige Anrede an Naomi und die Bitte um Erlaubnis zu gehen. Die Bitte um Erlaubnis zu gehen. Denn wenn dies so ist, zeigt Naomis Antwort, dass sie Ruths Bitte annimmt. Alternativ dazu ist das Wörtchen na möglicherweise eine Absichtserklärung, die Ruths feste Entschlossenheit, eine Lösung für die schwere Situation der beiden zu finden, zum Ausdruck bringt. In dieser Lektüre zeigt sich Ruth wieder als eine junge Frau mit eisernem Willen und klarem Ziel, deren unerschütterlicher Glaube an das Tun des Richtigen ihr ermöglicht, klare und energische Entscheidungen zu fällen. Demgegenüber erscheint Naomis Reaktion etwas schwach und verschwommen und ist durch Kürze und mangelnde Begeisterung gekennzeichnet. De facto erinnert ihre lakonische Antwort, geh, meine Tochter, an ihren früheren Versuch, ihre Schwiegertöchter davon abzubringen, sie zu begleiten. Kehrt zurück, meine Töchter, geht in 1,12. Und siehe auch die Worte Naomis in 1,8. Es gehe, es kehre zurück jede Frau in das Haus ihrer Mutter. Weist Naomi hier auf ihren Wunsch hin, dass Ruth sie verlasse? Die Tatsache, dass dies die ersten Worte sind, die Naomi zu Ruth sagt, seit ihren Bemühungen, sie zu überzeugen, zu ihrem Volk zurückzukehren, zeigt vielleicht, dass Naomi Ruth wieder von sich stößt, obwohl Ruth danach strebt, sich ihrer Schwiegermutter anzunähern und ihr zu dienen. Warum bietet Naomi nicht an, Ruth zu begleiten und initiiert nicht selbst die Suche nach Nahrung? Dass Naomi nicht anbietet, Ruth zu begleiten, überrascht nicht. Sei es wegen ihres fortgeschrittenen Alters oder wegen der Demütigung, die vielleicht mit ihrem öffentlichen Erscheinen als Bettlerin verbunden ist. Nach dem Midrasch ging Naomi aus Bethlehem als reiche Frau fort. Und ihre Rückkehr als arme Frau erweckte sowieso Neugier, Erbarmen und vielleicht auch ein nicht zu unterschätzendes Maß an Schadenfreude. Ruths Angebot, auf dem Feld Ähren zu lesen, zeigt also eine doppelte Güte. Denn Ruth erwartet nicht, dass Naomi sie begleite und sie ist bereit, auf ihre Ehre zu verzichten. De facto zeigt Ruths Entscheidung, auf das Feld hinauszugehen, und wie eine Bettlerin Ähren aufzulesen, das Ausmaß ihrer Demut und ihrer Güte. Dennoch ist es merkwürdig, dass Naomi nicht selbst die Suche nach Nahrung initiiert, denn ohne diese werden sie sich mit Gewissheit in Lebensgefahr befinden. Es gibt einige mögliche Erklärungen für Naomis fehlende Aktivität. Vielleicht sieht sie aus Sorge um Ruths Ehre davon ab. Wie kann sie auf ihre eigene Ehre Wert legen, wenn sie gleichzeitig Ruth anweist, auf deren Ehre zu verzichten? Vielleicht ist Naomis Absehen vom Handeln mit der Entfremdung, die sie Ruth gegenüber empfindet, verbunden. Vielleicht ist ihre fehlende Begeisterung von Ruths Vorhaben das Resultat ihres Leidens und ihres Elends. Vielleicht hat sie keinerlei Interesse daran, an Nahrung zu kommen und ist nach Bethlehem zurückgekehrt, um zu sterben. Und sie hat keinerlei Erwartung oder Lust, Lebensunterhalt zu finden. Was für einen Sinn macht kurzfristiges Überleben in einer Situation, in der es keine Hoffnung auf Kinder, auf langfristige Fortdauer und langfristiges Überleben gibt? Was ist der Nutzen von in der Erde verborgenem Samen, wenn es keinen im Bauch verborgenen Samen gibt? Beide haben nur Bedeutung, wenn sie miteinander verwoben sind. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass Naomi erst, nachdem Ruth von den Feldern zurückkehrt und ihr von Boas Handeln und Güte erzählt, an die Möglichkeit der Rettung zu glauben beginnt, was ihren Wunsch zu leben neu entfacht. Ja, soweit Naomis Verhalten Ruth gegenüber, und dann hören wir von Boas, was er zu Ruth sagt: Hörst du nicht, meine Tochter? Geh nicht auf einem anderen Feld lesen und geh auch nicht von diesem fort und hafte so meinen Mädchen an. Deine Augen seien auf dem Feld, das sie ernten, und geh hinter ihnen. Habe ich nicht den Jungen befohlen, dich nicht anzurühren? Und wenn du durstig bist, geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Jungen schöpfen. Es scheint, dass die Worte Boas, der seine Absicht durch Wiederholung und Überzeugungsbemühungen betont, zuallererst zu Ruths Herzen sprechen wollen, dass sie sein Feld nicht verlässt. Die erkennbaren Bemühungen, die er investiert, um sie zu überzeugen, zu bleiben, eine dreifache Wiederholung, stellen das Gegenteil zu den Worten Naomis dar, die sie nach Moab zurückschicken wollten. In Naomis entschlossenen Versuchen kam dreimal das Wort Geh vor. Und dieses Wort erscheint auch in ihrer eiligen, aus zwei Worten bestehenden Aussage. Geh, meine Tochter. Meine Tochter ist im Hebräischen ein Wort, daher zwei Wörter. Zu Beginn des Kapitels. In Boas erster Anrede an Ruth benutzt er dasselbe Wort, aber in der Negation. Geh nicht. Wenn Naomi zurückweist, so nimmt Boas auf. Wenn Naomi Ruth von sich wegstößt, so zieht Boas sie hinein. Was ist der wirkliche Grund für Boas so ganz anderes Verhalten Ruth gegenüber? Warum verhält er sich ihr gegenüber freundlich, während die übrigen Leute der Stadt sich ihr gegenüber roh verhalten? Oben haben wir uns bereits mit Boas außergewöhnlichem Charakter befasst und seine Freigebigkeit und seine Fähigkeit, den anderen wahrzunehmen, erwähnt. Boas jedoch führt sein Handeln gerade auf Ruths außergewöhnlichen Charakter zurück, auf ihre Freigebigkeit und ihre Entscheidung, Naomi zu begleiten und sich dem Volk Israel anzuschließen. Und Boas antwortete und sprach zu ihr: Gesagt, ja, gesagt wurde mir alles, was du deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, und dass du deinen Vater, deine Mutter und dein Geburtsland verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du vorgestern noch nicht kanntest. Möge der Ewige dir dein Handeln bezahlen und möge dein Lohn voll sein vom Ewigen, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, unter seinen Fittichen Schutz zu finden. Dieser Ausdruck, unter seinen Fittichen Schutz zu finden, ist dann der Ausdruck, den das später das rabbinische Judentum für die Konversion zum Judentum auch übernimmt. Also an der könnte man diesen Moment auch an diesem Vers festen. Boas wunderbare Antwort auf Ruths Verhalten und Worte ist vielleicht nicht nur für ihre Ohren bestimmt. Er lässt hier eine öffentliche Erklärung hinsichtlich Ruths Gerechtigkeit verlauten, eine Erklärung, die für sie eine Art Koscherstempel sein und ihr Eintreten in die Gesellschaft Bethlehems ermöglichen soll. Dies kann man aus den beiden voneinander getrennten Verben, die Boas benutzt, ersehen. Und er antwortete und er sprach. Diese Verbindung belegt, dass sie es nicht nur eine private Äußerung ist, sondern eine Äußerung, die Gültigkeit einer öffentlichen Erklärung hat. Darüber hinaus belehrt die Verdopplung der Wurzel Nagat, gesagt, ja gesagt, zu Beginn von Boas Worten darüber, dass Ruths außergewöhnliche Taten bekannt sind. Im Midrasch wird erklärt, dass die Verdopplung des Verbs bedeutet, dass die Information Boas von überall her erreichte. Warum zweimal gesagt, ja gesagt wurde mir? Es wurde mir im Haus gesagt, es wurde mir auf dem Feld gesagt. Auch wenn Ruths Taten den Leuten der Stadt bekannt sind, sind sie nicht notwendigerweise von ihnen beeindruckt. Und Ruths anscheinend allen bekannte Beschreibung brachte bisher niemanden dazu, sich ihr gegenüber freigebig zu zeigen. Die negativen Worte des Aufsehers spiegeln vielleicht die verbreitete Meinung über sie wider. Die positive Deutung, die Boas vorlegt, soll die Leute der Stadt dazu bringen, Ruth anzunehmen und sich ihr gegenüber zu verhalten, wie es ihr dank ihrer Taten zukommt. Mit seinen Worten wendet sich Boas gegen den Ton der Verachtung des Aufsehers, dessen Worte mit denselben beiden Verben und er antwortet und er sprach beginnen und anscheinend ebenfalls dazu bestimmt sind, in der Öffentlichkeit gehört zu werden. Boas öffentliche Worte sind lyrisch und ausdrucksstark und garantieren, dass Ruths Taten eine angemessene Belohnung bekommen werden. Er erwähnt Ruths außerordentliches Verhalten und bittet dann für sie um Segen, dass der Ewige ihr ihre Güte vergelte. Boas Segenswunsch im Namen des Ewigen, möge der Ewige dir dein Handeln bezahlen, erinnert an Naomis Segenswunsch. Möge der Ewige euch Güte erweisen, möge der Ewige euch geben und möge Ruhe finden jede Frau im Haus ihres Mannes. Aber de facto ist der Inhalt seines Segenswunsches die Umkehrung von Naomis Segenswunsch. Ihr Segenswunsch war dazu bestimmt, Ruth in ihr Haus zu schicken. Und sie verheißt ihr, dass der Segen des Ewigen sie auf ihrem Weg zurück nach Moab begleiten wird. Während Boas Segen Ruth hineinzieht und erklärt, dass der Ewige ihr vergelten wird und sein Segen sie auf ihrem Weg, sich dem Volk Israel anzuschließen, begleiten wird. Diese Segensworte werden durch die Metapher von Ruth, die kommt, unter den Fittichen des Ewigen Schutz zu finden, verstärkt. Die Leute der Stadt haben sie vielleicht noch nicht aufgenommen. Aber Boas bittet für sie klar und öffentlich um den Segen des Ewigen und ihre Aufnahme. Ja, soweit dieser Text. Anmerkungen dazu? Herr Müller, hatten Sie sich freigeschaltet oder?
Ja.
Ja.
Ja. Na, geh
ja,
runter.
Herr Müller.
Ja. Ich möchte mal auf diese Hochqualifizierung von Boas ansprechen. Wenn Boas, und das war er ja, das hören wir noch, ein Verwandter oder sogar ein Bruder von Abimelech war, hat er damals unter dem Verrat seines Bruders gelitten? Und wenn ja, wie? Das heißt also, ist das ein Grund, dass er jetzt die Rückkehr von Naomi und auch mit der Ruth dann anders beurteilt?
Das ist eine interessante Frage, denn man könnte ja auch überlegen, also ob er vielleicht zornig war auf seinen Bruder und deswegen vielleicht auch auf Naomi vielleicht. Und das könnte ja eventuell auch erklären, also spätestens in dem Moment, wo Boas hört, dass Ruth die Schwiegertochter Naomis ist, müsste er ja eigentlich wissen, dass er hier als Löser angefragt sein könnte. Und de facto ergreift er nicht selber die Initiative, sondern wie wir dann im nächsten Kapitel sehen werden, erst muss Ruth zu ihm auf die Tenne gehen und ihm sagen, dass er Löser sein soll. Also
ja, schon, aber noch mal ja auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Wenn Abimelech eine führende Persönlichkeit war und dieses Dorf im Stich lässt, dann bleibt es zunächst mal an dem nächsten Verwandten, sprich Boas, Bruder oder sonst was, an ihm hängen. Das heißt also, er muss in dem Fall die Funktion von Abimelech übernehmen. Und das war bestimmt bei Beginn der Hungersnot nicht ganz einfach.
Ja, also das, und deswegen habe ich eben versucht, weiter zu überlegen, ob das vielleicht dazu führt, dass auch er sich zunächst mal nicht um Naomi kümmert, als sie zurückkommt und nicht von sich aus die Initiative ergreift, der Löser zu sein. Weil denn er kennt ja die Verwandtschaft, er kennt die Gesetze und tut nichts, bis er darauf gestoßen wird. Und das mag vielleicht dann daran liegen, dass er mit dem Weggang von Elimelech in eine schwierige Rolle kam und er jetzt nicht so begeistert ist, sofort Nomi zu helfen. Andererseits, und Ruth ist in dem Sinne vielleicht für ihn neutral. Ruth konnte ja nichts für die ganze Geschichte und da ist ja vielleicht auch seine grundsätzliche, ja offensichtlich menschenfreundliche Haltung da. Aber das ist wirklich auch noch mal ein Gedanken, dem man weiter nachgehen könnte. Wieso Boas nicht von Anfang an Nomi in irgendeiner Form aufnimmt und ob das was mit dem Verlassen Bethlehems durch Elimelech und Naomi zu tun hat, ist durchaus eine mögliche Linie, würde ich sagen. Frau Krüger-Dohm?
Ich habe eine sprachliche Frage. Was heißt aber?
Welches Wort?
Aber, Ruth, aber, das letzte
Ruth
Wort im ersten
Rabba,
Absatz.
das ist die Bezeichnung der Midrashim. Also Rabba ist eigentlich viel. Das ist eine Gruppe von Midrashim. Wir hatten das auch schon bei den Büchern der Tora. Es gibt auch Genesis Rabbah, Exodus Rabbah. Wir hatten es bei Esther Rabbah gibt es und auch der Midrash, den wir zum Buch der Klagelieder hatten, der heißt Klagelieder Rabbah. Also das ist eine Gruppe von Midrashim, die eben diesen Namen Rabbah viel führen, weil sie unterschiedliche Midrashim-Traditionen in sich sammeln. Und die gibt es zu den 5 Büchern der Tora und zu den 5 Rollen, die liturgisch gelesen werden. Eben Hohes Lied, Ruth,
Hellet.
Klagelieder, Kohelet und Esther.
Ah, danke.
Frau Fricke.
Ja, ich wollte noch was zu Naomi sagen. Also medizinisch denke ich, die steckt in einer wahnsinnig tiefen Depression, die Frau. Die kann gar nicht. Ich habe depressive Leute erlebt, die können nicht aufstehen, die können sich nicht die Zähne putzen, die können sich nicht anziehen, die können nicht essen, die können nicht für sich sorgen. Und die sind dann so gebunden in dieser Erkrankung. Und die können auch anfangs keine Hilfe annehmen und von anderen Menschen gar nicht. Und ich glaube, dass sowas mit ihr geschieht und nur durch die Kontinuität der Geschichte, indem die Ruth sie begleitet, das ist eigentlich ein Segen für diese Frau, muss man sagen, dass sie mitgekommen ist und dass sie erst dann zu Hause wieder langsam diese Depression mit der positiveren Entwicklung der Geschichte herauskommt aus dieser tiefen depressiven Krise. Denn irgendwas muss sie ja an sich gehabt haben, was auch nett war, dass die Ruth mitgegangen ist. Die hatte ja wahrscheinlich ihre Familie in dem Ort, wo sie waren, in Moab. Und wäre nicht mitgegangen, wenn da keine Beziehung bestanden hätte. Und ich denke, vielleicht war diese Nomi, die ja lustig war, die ja ganz anders geschildert wird, auch von diesen Frauen in der Sänfte und fröhlich. Und sie selber sagt, nennt mich Bittere. Das ist das Einzige im Grunde, was kommt von ihrer Seite, dass sie ja den Verlust von Heimat, von Mann, von Kindern, also ihren Söhnen speziell, die ja der Garant waren, ja, schwer verarbeitet. Also so kommt mir das vor. Ja.
Ja, da bringen Sie eigentlich auch noch mal eben aus Ihrer Erfahrung eine Bestätigung zu der Vermutung, die ja geäußert wurde. Vielleicht kommt Naomi nur nach Bethlehem, um zu sterben. Und eigentlich ist ja sozusagen, sie kann in ihrem Haus bleiben. Und wenn Ruth nicht gewesen wäre, hätte sie sich da eingeschlossen und hätte sie eines Morgens tot gefunden. Das,
Kann ich mir gut vorstellen.
ja, ich denke, das ist wirklich
Ja.
und.
Den Grund, warum Naomi eigentlich von Moab wieder ausgezogen ist nach Bethlehem, den haben wir ja überhaupt noch nicht diskutiert.
Nein, genau hatten wir ihn nicht diskutiert. Es heißt, Sekunde,
Lassen Sie mich mal fragen, was wäre passiert? Welche Situation hätte sich ergeben, wenn sie in Moab geblieben wären? Sie hatte zwei Schwiegertöchter, die noch in heiratsfähigem Alter waren. Das heißt also, dass diese zwei jungen Frauen in Moab nochmal Männer zum Heiraten gefunden hätten, ist sehr wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt, hätten diese Ehemänner, die potenziellen Ehemänner, dann auch die Naomi versorgungsmäßig mit übernehmen müssen oder nicht?
Müssen, also was war rechtlich gesehen, sicher nicht.
Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Also, als wir Torah-Gesetze kennen, und ich glaube, das gilt allgemein für die altorientalischen Gesetze, eine verwitwete Schwiegertochter hat keine rechtlichen Verpflichtungen ihrer Schwiegermutter gegenüber. Das ist einfach die patriarchalische Gesellschaft. Und in dem Sinne hätten Ruth oder Opa einen freundlichen Ehemann gebraucht, der gesagt hätte, ja, wir sind auch bereit, eure geliebte Schwiegermutter mit zu versorgen. Aber das wäre sozusagen eine persönliche Entscheidung, aber sicher keine rechtliche Pflicht gewesen. Da muss man wohl von ausgehen.
Naja, es wäre anti-moabitisch gewesen, eher.
Vielleicht auch. Wir haben jedenfalls also in Vers 1,6 heißt es ja, als eben heißt es ja, und sie stand auf und ihre Schwiegertöchter von den Feldern Moabs zurückzukehren, denn sie hörte auf dem Feld Moabs, dass der Ewige sein Volk heimgesucht hatte, ihnen Brot zu geben. Also sie hat gehört, dass die Hungersnot in Bethlehem aufgehört hat und sieht das auch als ein Wirken Gottes, der dafür gesorgt hat. Das wäre vielleicht ein Vers, der etwas dagegen sprechen könnte, dass sie nur depressiv ist. Und das kann sich natürlich auch ändern kann. Ich denke, also Depression ist ja auch etwas, was manchmal in Wellen kommt. Und dass sie zunächst sich schon macht, weil sie hört, da gibt es wieder was zu essen. Aber andererseits ja schon nicht eine wirkliche Zukunft sich, also vielleicht auch gerade Überleben irgendwie vorstellt, dass eben das vielleicht irgendjemand ihr was zu essen gibt, aber darum rät sie ja auch ihren Schwiegertöchtern so ab, mit ihr zu kommen, weil sie sagt, ich habe doch nichts mehr zu bieten, ich kann keine Kinder mehr bekommen und Leben habe ich euch eigentlich nicht anzubieten.
Vielleicht hat der Abimelech hat doch sicher Ländereien gehabt, vielleicht hat sie darauf ein bisschen spekuliert.
Das hören wir ja nachher, dass sie offensichtlich einen Acker hat, der ausgelöst werden muss. Aber die Frage ist dann eben, das werden wir dann weiter sehen, wie ist diese Auslösung möglich? Also grundsätzlich hätte sie wohl schon Möglichkeiten, aber wir sehen eben auch die andere depressive Seite, dass obwohl technisch, praktisch Möglichkeiten da sind, aber vielleicht doch die Trauer so groß ist, dass man nicht in der Lage ist, die wahrzunehmen. Das mag natürlich auch sein. Und ich denke schon, was Frau Fricke vorhin sagte, dass Naomi natürlich sicher anders war vor dem Tod ihres Mannes und ihrer Söhne und dass wir da irgendwo auch vermuten müssen, dass da die Liebe Ruths zu ihrer Schwiegermutter herkam. Offensichtlich ist es Ruth und auch Orpa im Haus von Elimelech und Naomi gut gegangen und sie haben sich gut miteinander verstanden und von der es anzunehmen. Das ist vielleicht eben auch das Wortspiel mit ihrem Namen, der ja eigentlich die angenehme bedeutet und wo sie sagt, ich will umbenannt werden. Das mag auch etwas sagen, dass sie am Anfang eben anders war. Herr Schobes, Sie hatten sich gemeldet.
Ja. Ich muss jetzt mal was Netteres über Naomi sagen. Sie sah ja die bittere Armut auf sich zukommen und hat ihre beiden Schwiegertöchter nach Hause geschickt, dass sie dann wenigstens erstmal bei ihren Familien, bei den Familien der Schwiegersöhne auskommen. Denn für sie bestand ja überhaupt keine Möglichkeit, sich einem Mann nochmal familiär anschließen zu können. Und ich habe im Lexikon nachgeguckt, was wie das mit dem Acker ist. Und ich habe es so verstanden, dass auch wenn als Erbfolge ein Enkel von Naomi den Acker dann schließlich bekommen hätte, dann wäre sie auch wieder versorgt gewesen. Und sie hat offensichtlich ihren beiden Schwiegertöchtern nicht angenommen, dass sie in Israel dass sie dort so leicht einen Mann finden wie in Moab.
Das ist sicher anzunehmen, dass da auch irgendwo im Hintergrund steht, ich komme da jetzt mit zwei fremden Schwiegertöchtern und auch noch aus einem Volk, das nicht so großes Ansehen genießt. Wer wird die schon heiraten wollen, so ungefähr, das spielt sicher auch mit. Und nein, ich denke, man kann sicher an Nomis Aufforderung an Ruth und Orpah, zu ihren Familien zurückzukehren, ist sicher auch etwas, dass sie es gut meint. Also da mag beides sein, dass sie einerseits nicht sie mit in ihr Elend hineinziehen will und vielleicht auch möglicherweise wegen ihrer Depression auch deswegen kein Interesse hat, dass Ruth sie begleitet. Und sie spürt, und in gewisser Weise ist natürlich auch Ruth eine Last, weil sie sich auch sagen muss, ich muss ja dann nicht nur mich ernähren, sondern auch noch meine Schwiegertochter. Und offensichtlich nie auf die Idee kommt, dass das vielleicht umgekehrt sein könnte, dass ihre Schwiegertochter die Initiative ergreift und von daher vielleicht wirklich lieber alleine geblieben wäre oder eben nicht in der Lage ist, die mögliche Hilfe durch Ruth zu sehen.
Ja, die Orpah hat ja doch relativ schnell wieder einen Mann gefunden. Ja.
Sagt der Midrasch, das hören wir im Buch nicht, aber natürlich spricht sozusagen nichts dagegen, wenn die das noch relativ junge Frauen waren, dann kann das durchaus sein. Ja, ich denke, das war auch Ruth klar, dass sie, wenn sie nach Moab zurückgekehrt wäre, wahrscheinlich wieder hätte heiraten können. Also das, aber ja. Offensichtlich hat sie andere Präferenzen gehabt. Herr Schobes?
Ja, aber auch Orpah hat ja zuerst nicht gehen wollen.
Ja, ja.
Die ist ja nicht. Also insofern haben die beiden Schwiegertöchter und ihre Schwiegermutter haben gut zusammengehalten. Und die eine hat sich dann überhaupt nicht trennen wollen. Also ich würde die ganze Sache außerordentlich positiv sehen wollen.
Ja, würde ich Ihnen zustimmen. Wir hatten letztes Mal gesehen, dass es auch einige Midrashim gibt, die Orpah dann eben als negativ darstellen. In ihrem Namen steht das Wort Oref, der Nacken, drin, also sozusagen ihr den Nacken zuwenden. Aber sie tut ja eigentlich genau das, was ihre Schwiegermutter möchte und will zunächst auch mal mit ihr gehen. Und das scheint wirklich zumindest in der Literatur, glaube ich, relativ seltenes Beispiel für eine gute Beziehung zwischen Schwiegermutter und Schwiegertöchtern zu sein. Und ich glaube, das kann man schon durchaus als alle Gestalten in dieser Hinsicht positiv sehen. Frau Fricke, wollten Sie noch etwas? Sie sind schon.
Ach ja, ich bin. Genau. Naja, ich fand es nur gerade ganz lustig, dass ich gedacht hätte, als das gesagt wurde mit der Orpah, dass es halt auch keinen zweiten Boas gab. Das hätte nicht zur Geschichte gepasst, wenn sie mitgekommen. Quatsch war das, Entschuldigung.
Ja, Boas ist sicher ein ziemlich einzigartiger Mensch. Ich habe von einer entfernten Bekannten mal gehört, die hat ihren ersten Sohn Boas genannt. Und die Begründung war, das ist der einzige sympathische Mann, der in der Bibel vorkommt. Aus einer feministischen Perspektive natürlich gesehen.
Schwiegermutter heißt Hamotek. Ist das richtig?
Chamot.
Chamot.
Chamoti ist dann meine Schwiegermutter.
Ach so, weil mir fällt nur auf, hier steht im Text steht et Chamotek.
Chamotech. Ja, das ist immer mit dem Suffix schon, also deine Schwiegermutter.
Weil Motek.
Nein, Motek, das Süße, ist was anderes. Hat nichts.
Ja, aber Motek ist ein jiddisches Wort und bedeutet Hammer.
Also das hebräische Motek heißt süß. Und,
ja, aber ich kenne Motek als jiddisch Hammer.
Okay, das müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, aber fühlt uns jetzt zu weit weg. Aber jedenfalls hat es
Ja.
nichts mit dem Wort der Schwiegermutter zu tun.
Ja.
Ja, aber wie wir jetzt noch sehen werden, es ändert sich ja was bei Naomi in dem Moment, wo Ruth vom Feld zurückkommt und ihr erzählt, dass sie auf Boas Feld war. Da heißt es dann nämlich in 2,20, nachdem also Ruth gesagt hat, wo sie die Ähren aufgelesen hat, und Naomi sagte zu ihrer Schwiegertochter: Gepriesen sei er dem Ewigen, der seine Güte mit den Lebenden und den Toten nicht aufgegeben hat. Und Naomi sagte zu ihr: Der Mann ist mit uns verwandt, er ist einer unserer Löser. Die Erwähnung von Boas Namen vertreibt nicht nur Naomis Befürchtungen, sondern entfacht in ihr auch Hoffnung, nach einer langen Zeit, in der die Hoffnung dauerhaft erloschen war. Man kann Naomis Erregung angesichts des Hörens von Boas Namen geradezu fühlen. Die ausdrückliche Identifizierung von Boas in Ruths Worten: Der Name des Mannes ist Boas, erinnert an den ersten Vers des Kapitels, der mit den Worten: Und sein Name war Boas, endete. In einem Buch, das von dem Verlust von Namen erzählt, gibt es einen Menschen, der seinen Namen, seine Identität und seine Erde bewahrt. Ein solcher Mensch wird sich sicher bemühen, sicherzustellen, dass keiner seiner Angehörigen anonym, ohne Namen bleiben wird. Boas verfügt über alle notwendigen Qualifikationen, um Naomi aus ihrer gegenwärtigen Situation zu erlösen. Er ist nicht nur ein freigebiger Wohltäter, der mit einer armseligen Moabiterin Mitleid hat, sondern ein Verwandter, dessen Blutsbande zu Naomis Familie zeigen, dass er die Lösung für ihre Notlage ist. Naomi reagiert daher mit Begeisterung, gießt Segenswünsche über Boas aus und enthüllt Ruth, dass Boas ihrer beider Löser sein könnte. Die Veränderung, die in Naomi vorgeht, ist gut zu erkennen. Ihre Stimme wurde in ihrer Stärke nicht gehört seit ihren bitteren Worten in Kapitel 1. Ihre kurze und schwache Reaktion auf Ruths Angebot, zu gehen und ihnen Nahrung zu suchen, geh, meine Tochter, belegten die Depression und die Verzweiflung, die sie ergriffen hatten. Ihre freudige Reaktion jetzt beweist, dass ihr Lebensgeist zurückgekehrt ist. Anstatt denjenigen, der den Toten und ihr Güte erwies, zurückzustoßen und zu entfernen, wie sie es vorher getan hatte, geht, kehrt zurück, möge der Ewige euch Güte erweisen, wie ihr es mit den Toten und mit mir getan habt, nimmt sie ihn an. Gepriesen sei er dem Ewigen, der seine Güte mit den Lebenden und den Toten nicht aufgegeben hat. Hier benutzt sie den Namen des Ewigen um Segen und Freude und nicht mehr Leere und Bitterkeit, wie wir es in 1,13, 20 bis 21 gesehen haben, zum Ausdruck zu bringen. Und das Allerwichtigste: Sie bringt das Wort Löser zum Ausdruck, das hier zum ersten Mal in der Erzählung erscheint und sich später als das Schlüsselwort zur Lösung des Buches Ruth erweisen wird. Und schließlich ist dies die erste Gelegenheit, bei der Naomi die erste Person Plural, unser Löser, benutzt, was zeigt, dass sie Ruth in ihre Pläne einschließt. Die Hoffnung, die von neuem in Naomis Herzen dank der Taten Ruths entzündet wird, nötigt sie dazu, Ruth in neuem Licht zu sehen, nicht mehr als Hindernis, sondern als Teilhaberin auf dem Weg. Naomis neues Verhalten Ruth gegenüber ist indirekt durch Boas veranlasst. Die Tatsache, dass er Ruth als Mensch und Angehörige des Volkes Israel annimmt, ebnet Naomi den Weg, sie als Teil des Volkes und Angehörige der Familie zu sehen, die ebenfalls würdig ist, seiner Hilfe als Löser aus der Familie teilhaftig zu werden. Naomi ahmt das Verhalten Boas Ruth gegenüber auch auf eine weitere Weise nach. Ich hatte bereits erwähnt, dass, während alle, einschließlich ihr selbst, in Ruth eine Moabiterin sehen, Boas sie als Ruth ansieht, wie der Beginn seiner Worte zeigt. Und Boas sagte zu Ruth. Und so werden auch Naomis Worte an Ruth am Ende des Kapitels vorgelegt. Und Naomi sagte zu ihrer Schwiegertochter Ruth: Noomis Fähigkeit in Ruth, ein Subjekt mit Namen und Identität zu sehen, wird von dem Beispiel, das das Verhalten Boas gibt, beeinflusst. Ja, wenn Noomis Darstellung im Text die Situation des Volkes in dieser Epoche widerspiegelt, kündigt die Wandlung, die im Verhalten Noomis zu Ruth geschehen ist, die Wandlung an, die im Volk geschehen wird, das ebenfalls nach dem Beispiel, das Boas aufstellt, gehen und Ruth aufnehmen wird. In Noomis Segenswunsch, gepriesen sei er dem Ewigen, der seine Güte mit den Lebenden und den Toten nicht aufgegeben hat, liegt eine interessante literarische Doppeldeutigkeit. Aus der Formulierung des Segenswunsches ist nicht klar, wer seine Güte mit den Lebenden und den Toten nicht aufgegeben hat. Boas oder der Ewige? Wichtiger noch, warum ermöglicht der Text es diesem Vers, Unklarheit zu bewahren? Was kann uns jede der Lektüren lehren? Der Midrash Rut Rabba ist der Meinung, dass sich die Beschreibung auf Boas bezieht, dessen wirtschaftliche Ressourcen den Lebenden beistehen und auch für die Totengewänder zum Begräbnis der Toten sorgen. Als Stütze dieser Lektüre ist anzuführen, dass Noomi eine ähnliche Formulierung benutzte, als sie ihren Schwiegertöchtern wegen ihrer Güte Segen wünschte. Möge der Ewige euch Güte erweisen, wie ihr es mit den Toten und mit mir getan habt. Eine alternative Möglichkeit, den Ausdruck zu lesen, ist, ihn auf den Ewigen zu beziehen und in ihm denjenigen zu sehen, der die Lebenden, das heißt Noomi und Ruth, und auch die Toten, das heißt Elimelech und seine Söhne, nicht verlassen hat. Eine Stütze dafür kann man in einem ähnlichen Ausdruck finden, den der Knecht Abrahams für den Ewigen benutzt. Gepriesen sei der Ewige, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Güte und Wahrheit mit meinem Herrn nicht aufgegeben hat. In diesem Fall wird von dem Ewigen, der seine Güte nicht aufgegeben hat, gesprochen. Diese Ähnlichkeit in der Formulierung könnte zeigen, dass es üblich war, den Ewigen so zu beschreiben und dies auch hier Noomis Absicht ist. Wenn dieser Ausdruck den Ewigen beschreibt, dann bringt Noomis Ausruf das Verständnis zum Ausdruck, dass die Begegnung zwischen Boas und Ruth keinesfalls ein Zufall ist. Noomi begreift die Bedeutung der Begegnung der beiden auf dem Feld und folgert daraus, dass der Ewige sie oder Elimelech nicht verlassen hat. Diese Lektüre ist besonders wichtig für das Verständnis des einschneidenden Wandels, der in diesem Vers mit Noomi geschieht. Am Ende von Kapitel 1 ist ein scharfes und schweres Gefühl von Seiten Noomis, die sich dem Ewigen entfremdet fühlt, erkennbar. Ihre Beschwerden darüber, dass die Hand des Ewigen gegen sie ausgezogen ist, dass der Ewige es ihr sehr bitter gemacht hat, hallen im ganzen ersten Kapitel wieder. Am Ende von Kapitel 2 jedoch vollzieht sich in ihrer Situation eine Änderung zum Guten. Ihre hartnäckige Schwiegertochter enthüllt sich als wertvoller Besitz und Noomis Schicksal fängt an, sich zu verbessern. Wann genau wird Noomi die positive Rolle, die der Ewige im Schaffen dieser neuen Phase ihres Lebens spielt, bewusst? Wenn wir die Worte, die sie spricht, als Beschreibung lesen, die sich auf den Ewigen bezieht, der die Lebenden und die Toten nicht verlassen hat, dann ist dies der Wendepunkt bei Noomi. Ihr früheres Gefühl der Entfremdung wird von Dankbarkeit abgelöst und eröffnet damit den Prozess ihres Zukräftekommens. Literarische Unklarheit neigt dazu, auf eine doppelte Bedeutung hinzuweisen. Und dies scheint auch hier bei den Worten Noomis der Fall zu sein. Möglicherweise bezieht sich Noomi sowohl auf Boas als auch auf den Ewigen, als diejenigen, auf die man sich verlassen kann, dass sie ihre Güte gegenüber den Lebenden und den Toten nicht aufgeben werden. Es gibt hier neue Hoffnung für Noomi, sowohl auf den Ewigen als auch auf den Menschen, die sie in ihrem Versuch, Erlösung zu finden, voranbringt. Und ein letzter Punkt, das Buch Ruth beschreibt ein komplexes Gewebe des Verhaltens des Menschen und des Ewigen. Die Menschen werden als aktive Teilhaber in der Verwirklichung der Pläne des Ewigen und der Zuwendung seiner Freigebigkeit dargestellt. Und dies ist der Schlüssel zur Begründung einer erfolgreichen Monarchie. Diese wunderbare Unklarheit verwebt Boas und den Ewigen miteinander, bis dahin, dass es unmöglich ist zu sagen, wer eigentlich Ruths Wohltäter ist. Der Wille des Ewigen ist fast untrennbar von dem menschlichen Gefäß für die Erfüllung dieses Willens. Und der Unklarheit, die diesen Vers begleitet, gelingt es auf wunderbare Weise, die Situation darzustellen. Herr Müller. Sie haben sich nicht gemeldet?
Nein.
Ja, Ihre Hand war noch da.
Oh, Entschuldigung.
Kein Problem. Ansonsten Meldungen.
Warum sollte die Naomi eigentlich ein Gefühl gehabt haben, dass sie von Gott bestraft wird? Und wofür? Diese Entfremdung, von der hier die Rede ist, ist ja die Annahme, dass da eine Strafe auf ihr hängt.
Ich würde nicht sagen, dass notwendigerweise das Gefühl der Entfremdung von Gott eine Strafe ist. Man könnte ja auch genauso gut sagen, Gott greift nicht ein, ich weiß nicht warum. Also ich glaube, es ist nicht notwendigerweise ein Schuldgefühl, aber natürlich ist das etwas, was in der biblischen Literatur und ich denke ja auch bis heute gibt es viele religiöse Konzeptionen, die automatisch jedes Unglück mit einer Strafe Gottes erklären. Also das ist eine verbreitete Meinung, um Unglück zu erklären bei religiösen Menschen von alten Zeiten bis heute. Ja, und genauso gibt es auch schon in der Bibel die Auflehnung dagegen, wie bei Hiob und anderen.
Worin besteht die Entfremdung, von der hier die Rede ist?
Was? Ich denke, sie sieht die Entfremdung darin, dass ihr der Mann und die Söhne gestorben sind und Gott das nicht verhindert hat. Dass er sozusagen kein positives Wirken Gottes in ihrem Leben spürt.
Und das ist keine Strafe?
Nein, nicht notwendigerweise.
Nicht notwendigerweise.
Ich denke, man kann auch die Ferne Gottes zu spüren, das muss nicht auf Strafe zurückgehen. Das kann auch eine Auffassung von Gott sein, die sagt, es mag ihn geben, aber er ist halt weit weg und hilft auch nicht zu unseren Gunsten.
Dazu haben wir hier keinen Grund, das anzunehmen für Naomi. Dass eben Gott sich nicht um sie kümmert.
Sie sagt ja vorher, dass, das heißt, eigentlich sagt sie, dass sich Gott negativ um sie kümmert. Die eine Stelle, das sagt sie zu ihren Schwiegertöchtern noch in 1,13. Denn es ist mir sehr bitter um euch, denn die Hand des Ewigen ist gegen mich herausgegangen. Also das ist wirklich, könnte man fast schon als einen frontalen Angriff Gottes gegen sich, den sie spürt, sehen. Was, wie gesagt, auch nicht zwangsweise eine Strafe sein muss, aber dass Gott sich ihr brutal gegenüber verhält, sozusagen, und kein Gott ist, der hilft und ihr das Leben ermöglicht. Und das scheint sich eben hier in diesem Punkt zu ändern. Also wenn man einfach mal verfolgt, die Worte, was Naomi über Gott sagt, da ist ein Prozess da, der von Protestieren, Bitterkeit, vielleicht auch einem Gefühl des Bestraftseins, bis dazu geht zu sehen, hier kommt mir die Möglichkeit der Erlösung.
Der Lösung, nicht der Erlösung.
Ja, im Hebräischen ist das dasselbe Wort. Das wird uns auch nochmal befassen. Und zumindest als Verb muss man es fast mit erlösen übersetzen. Aber das werden wir entweder beim nächsten oder beim übernächsten Mal noch genauer sehen, diesen Begriff der Erlösung oder Lösung. Herr Schobes.
Naja, die Witwe sieht alle ihre Zukunft davon schwimmen, weil sie wird bitterarm sein und sie wird auch nie keine Familie mehr bekommen, denn sie ist zu alt, um noch einmal geheiratet zu werden. Auch das sagt sie selbst. Und ich dachte an die Klagelieder. Sie hätte allen Grund, nur zu klagen.
Ja. Also ich denke, das ist ja auch eben, das haben wir in den Klageliedern ja sehr ausführlich gesehen, das ist auch eine Form der Beziehung zu Gott, sich zu beklagen. Und solange man wenigstens noch dabei bleibt, kann man dann auch vielleicht irgendwann dazu kommen, die Dinge wieder positiver zu sehen. Wenn man schon sich ganz abwenden würde und nicht mal mehr was zu klagen hat, dann ist es vielleicht ganz aus mit der Beziehung. Anita.
Ja, ich wollte nochmal sagen, es heißt ja schon zunächst von der Noomi, dass sie selber die Initiative ergreift. Sie brach auf mit ihren Schwiegertöchtern, denn sie hatte dort gehört, der Herr habe sich seines Volkes angenommen und ihm Brot gegeben. Also mich erinnert es schon, also ich weiß es jetzt sprachlich nicht, ob es so ist, mich erinnert es schon auch ein bisschen an den Aufbruch aus Ägypten. Und dann heißt es im Grunde genommen, als sie in Bethlehem ankamen, und dann ist es ja im Grunde genommen so, dass die Frauen oder die Gesellschaft in Bethlehem ihr deutlich machen, die empfangen sie eben nicht mit Brot, wie man sie hätte vielleicht empfangen müssen. Also diese Wiederholung im Grunde genommen, da, ne, umgekehrt die Moabiter, die eben nicht mit Brot kommen. Jetzt kommen die Bethlehemiter nicht mit Brot, obwohl es die Zeit der Gerstenernte ist und es wieder Brot gibt in Bethlehem. Und von daher, also die erweisen sich ja auch nicht, die anderen erweisen sich nicht als Gefäß Gottes so. Also hier wird im Grunde genommen einfach nochmal deutlich, an dem Ort, von dem sie ausgezogen ist, dass sie doch eben anders wahrgenommen wird. Also es ist, der Ort selber hat sich ja auch nochmal verändert. Sie hat in Moab durchaus ja eine Weile in Anführungszeichen gut leben können, bis die Männer gestorben sind. Und die Hungersnot ist vorbei und zumindest müsste ein Überleben in irgendeiner Weise möglich sein, auch wenn das, ich sag mal, dann nur das Witwenlos wäre. Aber dadurch, dass sich die Verhältnisse sozusagen so verändert haben, braucht es im Grunde genommen jetzt diesen Boas. Deswegen fand ich jetzt am Ende auch diese Idee so schön zu sagen, es braucht den Menschen als aktiven Teilhaber in der Verwirklichung der Pläne des Ewigen. Also die BethlehemiterInnen, die sich verweigern, und Boas, der im Grunde genommen das Gegenteil ist und der die Gegenfigur im Grunde genommen darstellt und damit auch schon das antizipiert ein Stückchen weit. Das ist ja, glaube ich, die Idee in dem Artikel, was der David nachher sein soll, sozusagen. Also das, glaube ich, muss man auch mit berücksichtigen, dass das im Grunde genommen eben durch diese, dass die Orte einfach auch eine Rolle spielen, in denen das jeweils spielt. Ja, so. Also das ist, glaube ich, kein Zufall.
Ja, vielleicht kommt da auch nochmal raus, dass Noomi zunächst vielleicht doch eine gewisse Hoffnung hat, zumindest in Bethlehem zu überleben. Aber als sie dann den Empfang erfährt, wie sie empfangen wird, kommt vielleicht nochmal eine zusätzliche Stufe der Depression dazu zu sehen. Mir will jetzt keiner helfen. Eigentlich bin ich allen gleichgültig und das macht es dann nochmal wieder ein Stück schlimmer auch. Und natürlich steht das Exodus-Motiv da. Also das ist ja auch dieses, der Ewige hat sein Volk heimgesucht. Das ist ja auch etwas, was mit der Exodus-Geschichte zu tun hat. Und natürlich auch die Bitterkeit. Das ist natürlich auch die Bitterkeit der Israeliten in Ägypten, ist natürlich auch ein Motiv, das da ist. Und da ist dann vielleicht auch gerade der große Unterschied. Der Exodus geschieht ja wirklich durch Gottes starke Hand und ausgestreckten Arm. Das ist eine ganz klare Gottesoffenbarung. Im Buch Ruth gibt es solche Gottesoffenbarungen nicht. Das geht nur durch das Handeln von Menschen und macht die Dinge und bringt nochmal auf eine andere Ebene und zeigt auch einfach das Wichtige des Handelns des Menschen. Herr Müller.
Obwohl Noomi doch jetzt später nochmal regelrecht aktiv wird um nicht zu sagen trickreich.
Ja, in der, wir werden im nächsten Kapitel sehen. Eben, gerade was wir jetzt zuletzt gelesen haben, ist der Wendepunkt. Damit ist sie eigentlich raus aus ihrer Depression. Und man könnte fast sagen, dann, dass ihre Aktivität jetzt auf Kosten von Ruths Aktivität geht. Ja. Denn Ruth, so, je mehr sich Noemi jetzt entfaltet, desto mehr werden wir sehen, wird Ruth auch verschwinden. Das, wo ich mir auch schon gesagt habe, zum Schluss möchte ich auch die Frage stellen, ob man nicht vielleicht das Buch Ruth, das Buch Noemi lesen, nennen sollte. Da können wir auch noch, wenn wir bis zum Ende gekommen sind, nochmal drüber nachdenken. Ja, damit wissen wir schon, was uns nächstes Mal erwartet. Ruth und Boas auf der Tenne, wie das Noemi einfädelt, wie es weitergeht, die ganzen biblischen Vorbilder dafür, und es wird vermutlich etwas romantischer werden als dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, eine gute Woche.